Grüß Gott und einen schönen guten Abend zur heutigen Credo-Sendung wünscht Ihnen Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind in der kommenden Stunde hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Gott verkündigen. Der Grundakkord im Pontifikat Benedikt XVI. Ist das heutige Thema der Sendung und so lautete auch der Titel eines Vortrages von Dr. Paul Josef Kardinal Cordes, den er in München in St. Peter im März 2010 gehalten hat. Dr. Paul Josef Kardinal Cordes ist Präsident des päpstlichen Rates Cor Unum. Hören Sie heute nun die Katechese mit dem Thema Gott verkündigen, der Grundakkord im Pontifikat Benedikt XVI.
Es ist eine große Freude und Ehre für uns hier in St. Peter, der ältesten Münchner Stadtpfarrei. Ein Highlight, kann man sagen, im ganzen Jahr des Herrn 2010, dass heute Kardinal Paul Josef Cordes hier sein kann. Er ist geboren im Jahr 1934 in Kirchhundem im Südosten des Kreises Olpe im Südsauerland in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Studium in Münster erhielt er am 21. Dezember 1961 in Paderborn die Priesterweihe durch Erzbischof Lorenz Jäger. Er hat weiter studiert in Paderborn, in Lyon und in Mainz, war dann Präfekt im Studienheim St. Clemens in Bad Riburg und hat dann das Theologenkonflikt Collegium Leonianum als Präfekt geleitet. Im Jahr 1971 hat er bei Professor Karl Lehmann promoviert mit der Arbeit Sendung zum Dienst, exegetische, historische und systematische Studien zum Konzilsdekret vom Dienst und Leben der Priester. Im Jahr 1975 hat ihn Papst Paul VI. Zum Weihbischof von Paderborn und zum Titularbischof von Naissu ernannt. Am 1. Februar 1976 ist Paul Josef Cordes durch Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt zum Bischof geweiht worden. Schon im Jahr 1980 hat ihn Papst Johannes Paul II. Nach Rom berufen. Er ist Vizepräsident des päpstlichen Rates für Geleihen geworden. Intensiv hat sich Bischof Cordes in diesem Amt um die charismatische Bewegung und das Neokatechumenat verdient gemacht. Er gilt als einer der geistigen Väter der Idee der Weltjugendtage, die ein übergroßer Erfolg geworden sind. Im Jahr 1995 ist er zum Präsidenten des päpstlichen Rates Cor Unum ernannt worden. Es ist das päpstliche Hilfswerk und der Dachverband aller Caritasverbände der katholischen Kirche. Beim Konsistorium in Rom am 24. November 2007 ist Paul Josef Cordes zum Kardinal ernannt worden. Als Kardinaldiakon hat er die Diakonie vom Titel San Lorenzo in Piscibus inne. Das ist die Kirche des päpstlichen internationalen Jugendzentrums. Zahlreiche Publikationen hat Bischof Kardinal Cordes vorgelegt. Ich zitiere einige. Communio, Utopia oder Programm, dann ein Werk über die Participatio Actuosa, die tätige Teilnahme der Gläubigen an der Eucharistiefeier, Heiligung und Sendung zur charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche, nicht immer das alte Lied, neue Glaubensanstöße der Kirche im Jahr 1999, die verlorenen Väter, ein Notruf, Freiburg im Jahr 2002 oder Helfer falle nicht vom Himmel, auch bei Herder im Jahr 2008 veröffentlicht. Ich darf jetzt seine Eminenz, Kardinal Paul Josef Cordes, bitten, dass er uns hier die Katechese hält. Er ist ein Kenner der Gedankenwelt von Josef Ratzinger allererster Güte. In seiner Bescheidenheit spielt er das gerne herunter, aber es ist wohl auch so, dass er einer der maßgeblichen Anreger für die Caritas Enzyklika von Josef Ratzinger gewesen ist. Bitte, lieber Herr Kardinal, legen Sie uns jetzt, ermutigen Sie uns im Glauben und halten Sie uns die Katechese.
Lieber Mitbruder, die Liste war schon so lang, aber etwas ganz Wichtiges hast du vergessen, dass ich nämlich 2 Jahre in München gearbeitet habe, von 1972 bis 1974. Und als ich zur Katechese eingeladen wurde, habe ich gedacht, hast du überhaupt Zeit dafür? Und dann fiel mir die schöne Stadt München ein und ich bin fast gekommen weil ich die Stadt so gern hab. Ich kannte sie damals noch nicht, sonst hätte ich gesagt, weil ich sie auch gern hab. Das Thema Gott verkündigen, der Grundakkord im Pontifikat Benedikts des 16. Bei Begegnungen in Rom oder auf meinen vielen Reisen werde ich oft gefragt, worin unterscheidet sich Papst Johannes Paul II. Von seinem Nachfolger Benedikt dem 16. Gewiss ist es zu früh, beide Pontifikate miteinander zu vergleichen oder sie gar zu werten. Fraglos macht auch der heutige Bischof von Rom unbeirrt seinen Weg in den Spuren seines Vorgängers. War er doch vor seiner Wahl dessen engster und wichtigster Berater. Dennoch setzt er offenbar einen neuen Akzent, vor allem in seiner Verkündigung. Dieser andere Tonfall in Predigt und Weisung wird freilich den nicht überraschen, der die Lebensgeschichten der beiden Päpste in den Blick nimmt. Der Pole Kardinal Wojtyła kam aus einer solide christianisierten Umwelt. Seine katholische Sozialisierung durch Elternhaus, Schule und Kirche waren ungefährdet. Mehr noch, die Angriffe des Staates und der Partei festigten seine Verwurzelung im Christentum, statt sie zu schwächen. Die Wahrheit der Botschaft unterlag keinem Zweifel. Sie war ihm gewiss. Gleichzeitig drängte die Umklammerung durch das glaubensfeindliche System, den heranwachsenden Karol und den späteren Bischof, die aufgezwungenen Eingrenzungen zu überschreiten. Seine Vitalität rüttelte immer wieder an den Mauern. Eine Geschichte dazu wäre das, was passierte in Krakau in dem Stadtviertel Nowa Huta. Die Kommunisten hatten sich in den Kopf gesetzt, wir machen jetzt eine Stadt ohne Gott, ohne Kirche, ohne irgendwelche religiöse Symbole. Das ging eine Zeit lang gut und dann taten sich einige Arbeiter zusammen und schrieben einen Brief an die Regierung in Warschau. Sie wollten einen Andachtsraum haben. Die Regierung reagierte nicht. Dann mehrten sich die Briefe und die Proteste und gleichzeitig wurde der Bischofsstuhl von Krakau vakant. Und dann erschien es der Regierung so, dass der neue Bischof, Karol Wojtyła, gegebenenfalls diese unangenehme Gruppe zum Schweigen bringen könnte, dass er der Regierung gefügig wäre. Und so wurde er 1964 zum Bischof von Krakau bestimmt. Aber gleich bei seinem Antrittsbesuch machte er keinen Hehl aus seiner Meinung und brachte dieses Problem auf den Tisch. Und er forderte eine rasche Lösung. Die Regierung lehnte ab. Und Bischof Wojtyła fing an zu zelebrieren auf dem freien Feld. Im Sommer, im Winter, bei Regen und Sonnenschein und sammelte um sich eine Truppe von Gläubigen. Und so wurde deutlich sein Einsatz für die Kirche, sein Kampf für Gott. Es entstanden dann über Nacht einige Versuche, eine Kirche zu bauen. Am Tag kam die Polizei und riss alles wieder ab. Die Bauarbeiter des Nachts verteidigten ihre Gerüste und ihre Ansätze und es kam zu Auseinandersetzungen bis zu Verletzten. Ich war 1977 durch die Fügung Gottes dabei, als diese Kirche nun endlich fertig war. Ich habe wohl noch nie einen Prediger so schreien hören wie Wojtyła bei dieser Kirchenkonsekration. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe seinen ganzen Zorn gemerkt, seine Sicherheit, dieser Einsatz. Innerhalb des Kommunismus müssen wir Gott bekennen. Es war wie ein Sieg des Volkes Gottes. Aus dieser Welt kommt Johannes Paul II. Und deshalb sind auch verständlich seine ersten Sätze, die er gesagt hat, nachdem er zum Papst gewählt war. Habt keine Angst, öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus. Das ist sein Grundimpuls gewesen. Für ihn waren Evangelium, Kirche, Gott, die Botschaft vom Heil eine sichere Sache. Es ging jetzt nur darum, sie herauszutragen. Anders Papst Benedikt. Auch er richtet seinen Blick auf die Welt. Er vernachlässigt nicht das Wort an die staatlichen Stellen und die Regierungen. Er besucht die UNO. Er war im italienischen Parlament. Er wendet sich jeweils, wenn irgendwelche politische, wirtschaftliche Gipfeltreffen sind, mit einer Botschaft an diese Männer und Frauen. Aber er weiß, dass in der sogenannten offenen Gesellschaft die zentralen Glaubensfragen nicht mehr so gewiss sind, nicht mehr so gewiss beantwortet werden, dass sie für einige Zeitgenossen auch innerhalb der Kirche unwichtig geworden sind. Und er hat gelernt in seinem Leben, dass bei manchen das christliche Fundament brüchig wurde. Ganz wesentlich war da seine Erfahrung von Tübingen. Er war als Professor in den 60er Jahren in Tübingen an der Universität am Lehrstuhl für Dogmatik. Und er schreibt in seinen Erinnerungen, ich lese das jetzt vor, 1967 konnten wir noch glanzvoll das 150-jährige Bestehen der katholisch-theologischen Fakultät feiern. Fast schlagartig änderte sich das weltanschauliche Paradigma. Hatten bisher Bultmanns Theologie und Heideggers Philosophie den Rahmen des Denkens bestimmt, so brach das existenzialistische Schema fast über Nacht zusammen und wurde durch das Marxistische ersetzt. Ernst Bloch lehrte nun in Tübingen und machte Heidegger als einen kleinen Bourgeois verächtlich. In die evangelisch-theologische Fakultät wurde ungefähr gleichzeitig mit meinem Kommen Jürgen Moltmann berufen, der Theologie neu und ganz anders von Bloch her konzipierte. Dessen Prinzip Hoffnung war in aller Munde. Der Existenzialismus zerfiel und die marxistische Revolution zündete in der ganzen Universität, erschütterte ihre Grundfesten. Ich hatte, so Josef Ratzinger in seinen Erinnerungen, ich hatte in meiner Christologie gegen die existenzialistische Reduktion anzukämpfen versucht und da und dort, besonders auch in der Gotteslehre, die ich alsbald vorzutragen hatte, sogar Gegengewichte vom marxistischen Denken her vorzutragen versucht. Aber die Zerstörung der Theologie, die nun durch ihre Politisierung im Sinn des marxistischen Messianismus vor sich ging, war ungleich radikaler. Gerade weil sie auf der biblischen Hoffnung basierte und sie nun dadurch verkehrte, dass die religiöse Inbrunst beibehalten wurde, Gott aber ausgeschaltet wurde und durch das politische Handeln des Menschen ersetzt wurde. Die Hoffnung bleibt, aber an die Stelle Gottes tritt die Partei und damit ein Totalitarismus atheistischer Anbetung, die ihrem falschen Gott alle Menschlichkeit zu opfern bereit ist. Ich habe das grausame Antlitz dieser atheistischen Frömmigkeit unverhüllt gesehen, den Psychoterror, die Hemmungslosigkeit, mit der man jede moralische Überlegung als bürgerlichen Rest preisgeben konnte, wo es um das ideologische Ziel ging. Soweit Professor Josef Ratzinger. Das ist die Lebenserfahrung von Benedikt XVI. Er tritt damit freilich nicht einfach jetzt in die Reihe pessimistischer Unheilspropheten wird nicht zu einem klagenden Jeremias, sondern er stellt sich dem Faktum einer zunehmenden Gottvergessenheit. Und das ist von höchster Aktualität. Auch noch nach 50 Jahren. Wir alle wissen von den letzten Versuchen, Gott lächerlich zu machen, zu kritisieren, abzuschaffen. Von diesen Bussen, die durch die Städte fuhren, auf denen stand: eine frohe Botschaft für euch alle, es gibt keinen Gott. Wir kennen die verschiedenen Autoren, Dawkins oder Franz Bugle, ein Freiburger Psychologe. Es gibt inzwischen eine Systematisierung dieser Idee in der Giordano-Bruno-Gesellschaft in Berlin. Und keine geringere als die Ministerin für Recht, Leuthäuser-Schnarrenberger, ist Mitglied im Vorstand der Humanistischen Union. Diese Institutionen haben sich auf die Fahne geschrieben: wir wollen eine gottlose Gesellschaft. Die Gotteslehre, oder besser, ein Leben ohne Gott ist nicht mehr nur These an der Universität. Sie ist in den bürgerlichen Alltag gerückt. Und die Auswirkungen liegen auf der Hand. Vor einigen Jahren veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für Konsumforschung eine Umfrage, also eine völlig uninteressierte Institution, religiös nicht interessierte Institution. Nach ihr bezeichneten sich 44% der Bürger im Westen Deutschlands als nichtgläubig. In den neuen Bundesländern waren es über 80%. Diese Zahlen müssen alle unruhig machen, für die das Leben des Menschen nur mit Gott gelingen und zur Fülle kommen kann. Papst Benedikt sperrt also keine bereits offenen Türen auf, wenn all sein Reden um Gott und Jesus Christus kreist, wenn er den Vater und den Sohn immer wieder ausdrücklich benennt. Bei seinen traditionellen Mittwochsaudienzen im Vatikan nahm er sich für Monate die verschiedenen Berufungsgeschichten der Jünger vor und dann auch der großen Heiligen der frühen Christenheit. Immer wieder hatte er so Gelegenheit, von Christus zu sprechen und die Menschen zu beschreiben, die zum Herrn gehen. Ich fand das pädagogisch sehr geschickt. Man kann ja über viele Themen reden, aber er hat sich dies rausgesucht, weil er meint, das ist der Weg für den Christen von heute. Einmal bot er sogar eine Definition für Glauben an, die für einen gescheiten Mann wie ihn unglaublich ist. Er sagt: Glaube ist Freundschaft mit Jesus Christus. Dann riskiert er es, auf den Buchmarkt zu gehen. Das war für die Leute in Rom, für uns alle eine große Überraschung. Ein Papst gibt sich eigentlich nicht in die wissenschaftliche Diskussion. Er schrieb sein Buch Jesus von Nazareth. Und zum letzten Weihnachtsfest hielt er eine Predigt über das Weihnachtsevangelium natürlich, in dem auch die Hirten vorkommen, die zur Krippe eilen. Ich zitiere ihn: die Dinge Gottes erscheinen den Menschen nicht vordringlich. Sie bedrängen uns nicht unmittelbar. Und so sind wir, die allermeisten, gern bereit, sie zu verschieben. Zuerst tut man das Jetzt und Hier Vordringliche. In der Liste der Prioritäten steht Gott häufig so ziemlich an letzter Stelle. Das kann man immer noch tun, so meint man. Das Evangelium sagt uns: Gott hat höchste Priorität. Wenn irgendetwas in unserem Leben Eile ohne Aufschub verdient, dann allein die Sache Gottes. Die Hirten eilten zur Krippe. Zeit, die wir für Gott und von ihm her für den Nächsten verwenden, ist nie verlorene Zeit. Es ist die Zeit, in der wir eigentlich erst richtig leben, in der wir das wahre Menschsein selbst leben. 2006 hat er im Dezember wieder die Mitarbeiter der Kurie eingeladen und gab einen Rückblick auf seine Tätigkeit. Er tat es in seiner bestechend systematischen Art. Natürlich kam seine Fahrt nach Bayern in das gebührende Licht und hatte einen Hauptplatz in seiner Rede. Und er fasste seine tiefste Absicht für den Heimatbesuch in dem schlichten Satz zusammen: Das große Thema meiner Deutschlandreise war Gott. Und das tut er vor den Mitarbeitern der Kurie. Das hat seinen pädagogischen Sinn für ihn. Er erzählt nicht etwas, was ihn persönlich bewegt, sondern er möchte auch bei seinen Zuhörern natürlich etwas bewirken. Man müsste jetzt eigentlich die ganze Rede noch einmal lesen, die ganze Ansprache Ihnen vortragen. Aber ich will nur noch einen Abschnitt Ihnen vorlesen, der aufs Neue das Thema unserer Katechese in den Mittelpunkt stellt. Er sagte: Darum ging es mir in meiner Reise nach Bayern vor allem darum, das Thema Gott groß herauszustellen. Auch eingedenk der Tatsache, dass in manchen Teilen Deutschlands eine Mehrheit von Ungetauften lebt, für die das Christentum und der Gott des Glaubens der Vergangenheit anzugehören scheinen. Auch Jesus habe in seiner irdischen Tätigkeit vor allem Gott und sein Reich verkündigen wollen. Reich Gottes sei ja nicht der Verweis auf etwas in eine bestimmte Zukunft hineinreichendes, nicht die bessere Welt, die wir durch unsere eigene Kraft schaffen. In dem Ausdruck Reich Gottes sei das Wort Gottes grammatikalisch recht bestimmt der Genitiv des Subjekts. Das bedeutet, Gott ist nicht eine Zutat zum Reich, die man vielleicht auch weglassen könnte. Gott ist das Subjekt. Reich Gottes heißt in Wirklichkeit, Gott herrscht. Er ist da und ist bestimmend für die Menschen in der Welt. Er ist das Subjekt. Und wo dieses Subjekt fehlt, bleibt nichts von der Botschaft Jesu übrig. Darum sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist da, wo Gottes Wille geschieht. Es ist da, wo Menschen sich seiner Ankunft öffnen und Gott in die Welt einlassen. Darum ist Jesus das Reich Gottes in Person. Der Mensch, in dem Gott in unserer Mitte ist und durch den wir Gott anrühren, in die Nähe Gottes kommen können. Wo das geschieht, wird die Welt heil. Benedikt, so könnte man fragen, ein Mystagoge auf dem Stuhl Petri, der Hirte, der sich dem bekannten pastoralen Appell Karl Rahners zu eigen gemacht hat, unser Glaube stehe und falle heute mit seiner mystisch-kontemplativen Verankerung. Mindestens widerspricht Benedikt kategorisch dem Bild, das die Medien erfolgreich verbreiten. Ein erbsenzählender Glaubensrestaurator, der die Kirche in das 19. Jahrhundert zurückführen will. Dann wäre auch, um einen anderen großen Bischof von München zu nennen, Kardinal Döpfner ein hoffnungslos Gestriger gewesen. Er hatte schon 1973 formuliert: Wir können den Menschen von heute keinen besseren Dienst tun, als ihm die Gewissheit zu vermitteln, Gott ist und er ist für mich, er ist für uns da. Gewiss, meine lieben Schwestern und Brüder, wir leben nicht auf einer seligen Insel, als könnten wir unsere frommen Gefühle pflegen und die Welt vergessen. Zu Recht messen manche Zeitgenossen den Wert der Kirche an ihrer sozialen Relevanz und werden so einem wichtigen Aspekt der kirchlichen Sendung gerecht. Wir von Cor Unum haben diese Aufgabe. Wenn in Haiti die Not kein Maß mehr hat oder wir von unserer eigenen Tür den oft verschämten und versteckten Armen begegnen, Da sind die Christen gefragt. Ja, zu helfen wird offenbar so sehr mit der Kirche identifiziert, dass auch sogenannte Abständige die Kirche wegen des Dienstes am Menschen schätzen oder mindestens respektieren. Aber die Kirche kann ihren Dienst nicht auf die Bewältigung von Not und Elend in der Welt verkürzen. Und Papst Benedikt lotet in seiner Bestimmung des Herrenauftrags auch tiefer. Er tat das bestechend in seiner ersten Enzyklika »Gott ist die Liebe«. Wer ihn als Autor kennt, merkt sofort, das ist purer Ratzinger. Darüber hinaus bestätigt auch die Redaktionsgeschichte den Grundakkord seiner Verkündigung. Lassen Sie mich das ganz kurz nur sagen. Weil ich in dieser Abteilung des Vatikans bin, hatte schon Johannes Paul II. Mich beauftragt, mal ein Papier zu machen über die Wurzeln der christlichen Caritas in Glaube, Heilsbotschaft, in der Geschichte der Heiligen. Er war zu dieser Zeit schon krank. Und ich habe mich dran gesetzt, habe versucht, was zu formulieren, mit der Hilfe von anderen auch. Und dann haben wir einen Text gemacht und haben diesen Text im Staatssekretariat abgegeben. Aber es kam von dort keine Antwort. Dann bin ich zu Kardinal Ratzinger gegangen und habe ihm gesagt, wir sollten diesen Text machen. Aber es ist alles Stille. Der Papst kann das nicht mehr verfolgen. Dann hat er sich dran gesetzt und das korrigiert. Schließlich starb Johannes Paul und beim zweiten Gespräch gleich mit dem neuen Papst Benedikt fragt mich der neue Papst, was wird denn aus der Enzyklika? Dann habe ich gesagt, ich denke mir, der neue Papst hat den Kopf voller Ideen, was er in seiner ersten Enzyklika zu schreiben hat, die ja immer wie ein Programm ist für ein ganzes Pontifikat. Aber wenn in seinem Kopf noch ein ganz klein bisschen Platz wäre für die Caritas, würde ich mich sehr freuen. Dann sagte er, ich will mal sehen. Und dann hat er dieses Thema gewählt. Die Sache ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil er meine Gedanken total auf den Kopf gestellt hat. Es ist in der neuen Enzyklika gar nicht mehr so viel drin, von dem, was ich gemacht hatte mit den anderen zusammen. Ich hatte also entwickelt, so schön induktiv, wie wir sagen beim Studieren, wir fangen im Allgemeinen an, die Welt ist voller guten Willens, der Humanismus möchte dem Menschen helfen, es gibt auch in den nichtchristlichen Religionen inzwischen Buddhismus, Hinduismus, im Islam die Verpflichtung, dass man dem Notleidenden helfen soll. Und dann kämen die Christen in der Ökumene und so weiter. Und am Schluss wollte ich denn sagen, woher können wir es denn? Wir können es vom lieben Gott, weil der uns zuerst geliebt hat. Und er hat das also total auf den Kopf gestellt. Er fängt an mit, Gott ist die Liebe. Das ist seine Verkündigung. Das ist der erste Satz. Und das andere kommt dann teils noch in dem vorhandenen Text jetzt vor. Aber das ist so typisch für ihn. Das ist also seine Weise, die Wirklichkeit anzugehen. Er kommt durchdrungen von der Überzeugung, wir leben von Gott her und wenn uns etwas gelingt, dann weil Gott mit uns ist und weil Gott es gelingen lässt. Das war also zu dieser Enzyklika. Man kann manchmal in der Zeitung lesen, da hilft nur noch beten. Und das wird meistens schon mit einem ironischen Unterton geschrieben. Als wollte man sagen, von da oben kann man nichts mehr erwarten. Offenbar gelingt es heute vielen von uns immer schlechter, diese Tatsache, die der Papst so prononciert in die Welt gesetzt hat, immer schlechter Gott zu realisieren, wie Kardinal Newman gesagt hätte, to realize, dass er Wirklichkeit wird in unserem Leben, dass er der bestimmende Grund für mein Leben wird. Oder um es mit dem großen deutschen Mystiker Meister Eckhart zu formulieren, ich glaube, das geht uns alle an, Und das ist immer wieder neu in den Blick zu rücken. Man mag gegebenenfalls Gott in einem bestimmten kirchlichen oder theologischen System einen gedachten Platz zuweisen, einen gedachten Platz. Aber Eckhart sagt, es muss ein anwesender Gott werden. Wir müssen fähig werden, Gott in allen Dingen zu ergreifen. Gott in der dritten Person zu denken und zu benennen, bedeutet demnach offenbar noch nicht einen Ansatz eines Schrittes zu ihm selbst, als einem Du. Es ist auch solchen Menschen möglich, die hoffnungslos mit sich allein sind. Darum fordert Meister Eckhart seine Zuhörer auf, deines gedachten Gottes sollst du quitt werden. Denn wenn der Gedanke vergeht, so vergeht auch Gott. Stattdessen gilt es, Gott gegenwärtig zu haben, im Gemüt, im Streben und in der Liebe. Eckhart fordert, der Glaubende solle sich daran gewöhnen, Gott allzeit gegenwärtig zu haben. Der ganze Mensch müsse durchdrungen sein von einer innigen geistigen Hinwendung zum anwesenden Gott. Ich zitiere, wer Gott so im Sein hat, der nimmt Gott wirklich göttlich und dem leuchtet er in allen Dingen sichtbar auf. Vergleichsweise so, wie wenn einer in einem rechten Durst heißt dürstet. So mag einer wohl anderes tun als trinken und er mag wohl auch andere Dinge denken, aber was er auch tut und bei wem er sein mag in seinem Bestreben oder welchem Gedanken oder welchem Tun, so vergeht ihm doch die Vorstellung des Trinkens nicht, solange der Durst währt. Gestatten Sie eine Zwischenbemerkung. Als ich in der Schulzeit erstmals Goethes Faust durchblätterte, war ich über einige Sätze sehr verwundert. In meiner Unwissenheit dachte ich, da hat der alte Goethe aber viele Worte der Volksweisheit in sein Drama eingebracht. Erst später wurde mir klar, dass nicht die geflügelten Worte des Alltags ihn inspiriert hatten, sondern dass er sehr oft diese Worte selbst geschaffen hatte. Eines dieser Worte, ein nicht eben kirchenfreundliches, fällt mir gelegentlich ein. Mephisto sagt es im Osterspaziergang. Die Kirche hat einen großen Magen, hat ganze Länder aufgefressen und doch sich nie übergessen. Mich beschäftigt der Satz freilich nicht, weil er meinen Stolz auf die Kirche weckte oder mich beruhigte. Er macht mich nachdenklich, auch wenn ich nicht genau weiß, wie Mephisto es verstanden hat. Ich befürchte nämlich, dass wir als Kirche uns auch übernehmen können, überessen können, beim Vereinnahmen und Schaffen all dieser weltlichen Instrumente und Institutionen. Sie sollen der Evangelisierung dienen. Und einige sind auch wirklich unumgänglich. Aber ob wir uns dann nicht gelegentlich doch zu viel aufladen. Besonders wir Deutschen sind strebsame Zauberlehrlinge, Weltmeister im Organisieren. Warum dieser polemische Einwand? Weil er den Grundakkord der päpstlichen Verkündigung so außerordentlich und so brennend nötig macht. Zusammen mit unseren Zeitgenossen sind wir alle auf das Diesseits ausgerichtet. Nur selten nutzen moderne Vordenker den Verweis auf das Jenseits. Nicht einmal, wenn sie bürgerliche Moral oder Frieden sichern wollen. Und der Papst leistet sich den Luxus, nicht zuerst auf den Menschen und die kirchlichen Strukturen zu zielen, sondern den unsichtbaren und jenseitigen Gott in die Mitte zu stellen. Er tat es sogar in einem Zusammenhang, der diesen Akzent noch ungewöhnlicher machte, in seiner Sozialenzyklika, die vor einem knappen Jahr veröffentlicht wurde. Denn gerade die kirchliche Soziallehre dreht sich von Anfang an und traditionsgemäß um Mensch und Struktur. Die Kirche erhob im 19. Jahrhundert offiziell ihre Stimme, um durch Weisungen und Initiativen gegen die unmenschlichen Folgen der industriellen Revolution anzugehen. Soziallehre will der Menschlichkeit des Menschen dienen und hält Staat und Öffentlichkeit an, endlich gerechte Gesetze zu schaffen. Demnach formulierten auch die ersten päpstlichen Lehrschreiben Rerum Novarum Quadragesimo Anno verständlicherweise ihre Ziele eher in nichtchristlicher Art. Sie argumentierten allgemein menschlich, naturphilosophisch. Gegenüber den öffentlichen Rechtsträgern und Ordnungshütern blieben sie in den Denkkategorien ihrer Gesprächspartner. Schon wegen der Adressaten ist die Verordnung der Forderungen der Offenbarung daher für sie sekundär. Benedikt hingegen hebt auch in seiner Sozialenzyklika Gott in die Mitte. Schon der Titel Caritas in Veritate, Liebe in Wahrheit, verankert alles menschliche Heilstun in Gottes Liebe. Er lehrt, dass die Liebe der Hauptweg der Soziallehre der Kirche ist. Die Liebe, die von Gott empfangen und geschenkt ist, eingegossen durch den Heiligen Geist. Sünde wie Korruption und Illegalität verhindern nach ihm den Aufbau einer menschenwürdigen Gesellschaft. Einmal formuliert der Papst ohne Umschweife: Fern von Gott ist der Mensch unstet und krank. Das ist ein neuer Ton. Er hatte begonnen schon im Zweiten Vatikanum und Johannes Paul hat ihn dann aufgegriffen. Aber Benedikt macht also wirklich hier auch ein Rufzeichen. An anderer Stelle macht er alle verbreitete Hilfsbereitschaft auf Gott intransparent. Ich zitiere: Die Nächstenliebe offenbart auch in menschlichen Beziehungen immer die Liebe Gottes. Diese verleiht jedem Einsatz für Gerechtigkeit einen theologalen und heilbringenden Wert. Das mag in frommen Ohren nach einer Binsenwahrheit klingen. Da aber die Nächstenliebe in ihren vielen säkularisierten Formen, in der Philanthropie, im Humanismus allgemein gut geworden ist, war es an der Zeit, Gott wieder zu realisieren. Er ist die Ermöglichung selbstlosen Engagements für den Menschen. Und die Folgerungen liegen auf der Hand. Die letzte Ziffer der Enzyklika gilt dem Gebet und der Notwendigkeit zur Umkehr. Gott erneuert das Herz des Menschen, damit diese sich einem Leben in Liebe und Gerechtigkeit widmen. Deshalb stehen auch die Christen nicht einfach am Fenster und schauen zu oder protestieren, angesteckt von der modernen Kultur des Einspruchs, sondern sie lassen sich bekehren, um aus Gott und in Gott eine neue Kultur zu gestalten. Das gilt für alle, erst recht für die Mitglieder der Kirche als Einzelne und als kirchliche Gruppen. Liebe Schwestern und Brüder, trotz des Lärms der Moderne und mitten im vielfältigen innerkirchlichen Stimmengewirr haben wir den Grundakkord der Verkündigung Papst Benedikts des 16. auszumachen versucht. Wer diesen einmal wahrgenommen hat, weiß die entscheidenden Töne der päpstlichen Weisungen besser herauszuhören. Er ist eingestimmt. So geht er nicht über des Papstes tiefste Absichten hinweg. Er wird sich sein Herzensanliegen leichter zu eigen machen. Einen anderen wirklich zu bejahen, ist eben die Voraussetzung für rechtes Verstehen und für das Handeln in seinem Sinn. Um freilich noch rückhaltloser einzutreten in die Communio mit dem Nachfolger Petri, müssen wir noch wenigstens kurz der Mahnung Meister Eckharts nachgehen. Deines gedachten Gottes sollst du quitt werden. Diesen Imperativ in Angriff zu nehmen, forderte wohl eine weitere Katechese. für heute nur so viel. Die Meister des geistlichen Lebens, aber auch die Selbstbeobachtung und die Psychologen überzeugen uns davon, dass ein Du für uns in dem Maß wichtig wird, in dem wir uns ihm zuwenden. Was aber zwischenmenschlich wahr ist, gilt auch für den Glauben. Für wen Gott real werden soll, der muss sich zu ihm hinkehren. Der Psalm spricht davon, das Antlitz Gottes suchen. Wenn wir das Antlitz des Vaters, die Nähe Christi suchen, dann lehrt uns das Herz, dass wir Gott als Idee hinter uns zu lassen haben, dass er uns durch sein Wort aufscheuchen will, dass wir tatsächlich auf ihn zählen und unsere Mitmenschen mit den Augen des Glaubens zu sehen haben. Und der Papst selbst bekräftigt diese geistliche Regel. In seinem schon erwähnten vorweihnachtlichen Rückblick sprach er auch von dem Anspruch des Kindes auf Nähe. Ich möchte seine Worte als einen Rat für diejenigen verstehen, die auf dem Weg personaler Gottverbundenheit ein Stück weiterkommen wollen. Zuwendung, so Benedikt, bedeutet jemandem etwas von unserer Zeit geben, von der Zeit unseres Lebens. Aber gerade dieser wesentliche Rohstoff unseres Lebens, die Zeit, scheine immer knapper zu werden. Die Zeit, die wir haben, reicht kaum aus für das eigene Leben. Wie sollen wir sie abtreten, sie jemand anderem geben? Zeit haben und Zeit geben, das ist eine ganz praktische Weise, die wir lernen müssen, uns selbst zu geben, um uns zu verlieren, um uns zu finden. Dem Gott, der für uns in Christus ein Gesicht bekommen hat, die eigene Zeit geben, direkt und unverzweckt. Das macht den scheinbar fernen für unser Leben zum Nahen, zu einer bestimmenden Wirklichkeit. Amen.
Gott verkündigen, der Grundakkord im Pontifikat Benedikt des 16., so lautete ein Vortrag von Dr. Paul Josef Kardinal Cordes, den er im März 2010 in München St. Peter gehalten hat. Möchten Sie noch einmal diesen Vortrag hören, haben Sie die Möglichkeit, eine CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen. Dazu rufen Sie einfach unter folgender Nummer an: 0700 75 25 75 20. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann weiter 700 75 25 75 20. Ab morgen früh 9 Uhr ist der CD-Dienst wieder für Sie erreichbar. Ganz einfach geht das auch über das Internet auf unserer Homepage. Sie finden sie unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse: www.horeb.org. Dort gibt es diese Sendung auch im Podcast und im Downloadangebot. Ihnen weiterhin viel Freude beim weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Alles Gute für Sie und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Andreas Martin.